Vergangenen Sonntag Volkstrauertag und wie mehrfach schon gesagt, haben wir heute den Ewigkeitssonntag. In unserer Zeitung Fränkischer Tag war in der Wochenendausgabe 26. Juli ein Bild. Ein Bild vom Fegfeuer, von dem Ort der Läuterung, in das Menschen hineinkommen sollen, wo noch etwas oder viel, je nach Lebensweise, geläutert werden muss. Das ist ein Gemälde, wie man sich das Fegfeuer um 1700 vorgestellt hat. Überschrift: Ab ins Fegefeuer. Das hat mich sehr beunruhigt. Es hat mich beunruhigt, weil ich aus vielen, vielen Gesprächen weiß, wie manche Menschen vor dem Tode Angst haben. Nicht nur vor dem Sterben, sondern auch vor dem Ort der Läuterung. Und ich habe mich dann einmal vor vielen Jahren an einen mir vertrauten, lebenden, älteren katholischen Pfarrer mit dieser Frage zugewandt. Ich sage, ich kenne Leute, die Angst haben. Was soll ich ihnen sagen? Da sagte er zu mir: Sagen Sie jedem Katholiken, wer im Glauben an Jesus Christus stirbt, der stirbt in die Vaterarme Gottes. Daran hatte ich mich noch erinnert, und als dieser Artikel in der Zeitung erschien, habe ich wieder einen Leserbrief geschrieben. Und der Kern dieses Leserbriefes war dieses Zitat von diesem alten, lieben katholischen Pfarrer. Mit zwei Ausnahmen bekam ich viel Dank und Anerkennung für diesen Leserbrief. Ja, wenn man in die Geschichte der Christenheit hineinschaut und auch in die Gegenwart, da kann man sich immer wieder nur wundern, wie viele Irrungen und Wirrungen es gegeben hat im Laufe der Geschichte bis auf den heutigen Tag, im Blick auf Rettung durch Jesus, im Blick auf das Danach, im Blick auf Gott, der durch Jesus unser Vater ist, ja, wie viele Irrungen und Wirrungen. Es fängt ja schon im Neuen Testament an. Da hat der Apostel Paulus so viel Mühe gehabt mit den Juden oder mit einigen von den Juden, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und diese Juden sagten, na ja, ganz schön und gut, die Erlösung durch Jesus, prima, ja, ist unser Messias, alles klar. Aber so ein bisschen Gesetz müssen wir ja auch noch halten. Und die Beschneidung ist ja auch noch wichtig. Paulus sagt, hört mal zu, woher habt ihr denn die Gabe des Geistes empfangen? Durch den Glauben an Jesus oder durch das Halten des Gesetzes? Es war viel, viel Kampf, Galaterbrief und auch dann der Hebräerbrief im Besonderen, ja, denen das klarzumachen, Jesus alleine ist die vollkommene Erlösung, mehr brauchst du nicht. Mehr gibt es nicht. Mehr kannst du hier nicht hinzufügen. In Jesus ist das vollkommene Heil. Es gab in den ersten Jahrhunderten hier und da die Taufe auf dem Sterbebett. Es haben Christen, die gläubig geworden sind an Jesus, haben gesagt, na ja, wenn die Taufe dann die Sünde so abwäscht irgendwie, ja, dann lasse ich mich erst im letzten Atemzug auf dem Sterbebett, lasse ich mich da erst taufen. Natürlich ein Risiko, weil wir nicht wissen wann. Aber es hat diese Fälle gegeben. Und einer der prominentesten Vertreter, das war der oströmische Kaiser Justinian. Damals war das Römische Reich gespalten und er war der Kaiser in Byzanz, im heutigen Istanbul. Er ließ sich auch auf dem Sterbebett taufen. Und er war derjenige, der damals den großen Kirchbau begonnen hatte, der Hagia Sophia. Wer in Istanbul war oder mal hinfährt, das müsst ihr euch anschauen. Die größte Kuppelkirche der Welt, Jahrhunderte hindurch, die so viele Erdbeben überstanden hat und heute noch bewundert werden kann. Nicht als Kirche, aber als Museum. Wie viele Menschen meinen auch heute noch, Die Erlösung Jesu, ja, wunderbar. Ich halte Tagefläche so das Kreuz noch im Anhänger. Aber ein paar gute Werke gehören doch noch dazu. Ich muss auch noch was tun für meine Erlösung. Da gibt es andere, und ich kenne sie. Denen ist es nicht auszureden. Aber ich muss ja auch Opfer bringen. Es gibt ja eine nette Geschichte, sei es, dass sie erfunden ist oder sich ereignet hat. Das ist gar nicht so wichtig. Ein Neureicher, der so in die höheren Tage hineingekommen ist, ist einmal zu seinem Pfarrer gegangen. Er sagt, Herr Pfarrer, ich mache mir doch so einen Gedanken jetzt im Alter. Wie wird es denn wohl, wenn ich sterbe und wo komme ich denn hin und so weiter? Herr Pfarrer, wenn ich der Kirche 100.000 Euro spende, können Sie mir garantieren, dass ich in den Himmel komme? Naja, sagt er. Ja, ach, wissen Sie, garantieren kann ich nicht. Aber an Ihrer Stelle würde ich es mal probieren. Okay. Schwestern und Brüder, glaubt ihr, dass das für mich eine Anfechtung sind, diese Fragen? Sicher, es gibt schwer verständliche Bibeltexte der Offenbarung bei den alten Propheten und so weiter. Aber wenn es um die Erlösung durch Jesus geht, dann liegen die Dinge doch so klar da. So einfach, so leicht verständlich. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wie vielen Aufnahmen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden? Ist doch so einfach. Und die Einladung Jesu kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Gutes tun. Ich will euch segnen. Ich will euch retten. Da gibt es hochintelligente Leute. Theologen der Theologie, Professoren der Theologie, ja. Sagen, Mensch, Leute, wo seid denn eurem Denken grübeln dahin geraten? Natürlich gibt es auch kirchliche Zwänge, wissen wir auch alles. Es ist schon schwierig, das kann's. Und letztlich, Schwestern und Brüder, wir brauchen uns auch nichts einzubilden. Als Jesus die Jünger fragte, was sagen die Menschen denn, wie ich sei, nicht? Okay, kamen einige Stimmen und da sagt Jesus, Petrus, und du? Was sagst du? Da sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias. Was sagt dann Jesus? Das ist entscheidend. Petrus, nicht dein Kopf da, dein Fleisch und Blut haben das dir geoffenbart, dein Grübeln und Denken, sondern Gott durch den Heiligen Geist. Das wissen wir. Manchmal kannst du mit Menschen reden und reden und reden, da passiert nichts. Sie bekehren sich nicht zu Jesus. Da fehlt dieser Funke des Heiligen Geistes, diese Wirkung Gottes. Um die geht es. Also, gerafft möchte ich heute ein bisschen zusammenstellen, die vollkommene Erlösung durch Jesus. Das sind so 6 wichtige Aussagen und Aspekte des Evangeliums, die möchte ich ein bisschen herausstellen, so aneinander, dass wir es mal alles so vor Augen haben. Gibt noch viel zu sagen, aber das sind die 6 wichtigsten. Das erste ist, dass wir durch Jesus eine vollkommene Erlösung haben. Und der Begriff Erlösung erscheint sehr häufig im Neuen Testament. Hinter dem Begriff Erlösung stehen 2 Erlebniswirklichkeiten der alten Welt. Die eine ist im alten Volk Israel, wenn einer hochverschuldet war, und da bestand keine Aussicht mehr, seine Schulden abzuzahlen, dann durfte er nach dem Gesetz Mose dann in die Sklaverei gehen. Er behielt sein Leben, er kam nicht ins Gefängnis, aber er war dann Leibeigener irgendeines reichen Menschen, der hier das Geld gegeben hat, das er noch bisher immer noch weiterleben konnte, der ihm also Geld geliehen hatte. Nicht nur er wurde Sklave, sondern auch seine Frau und seine Kinder wurden dann versklavt. Und die zweite Erlebniswirklichkeit ist die, was wir heute auch ständig erleben, was wir jede Woche in der Zeitung lesen, dass da jemand als Geisel genommen wird. Damals gab es auch schon in alter Zeit Karawanen, die unterwegs waren, dann von irgendwelchen Leuten überfallen wurden. Und auch in den Wüsten gab es Verstecke in Höhlen und so weiter. Und dann haben sie Lösegeld verlangt, erpresst. Das war die zweite Wirklichkeit. Diese beiden Wirklichkeiten stehen hinter dem Begriff Erlösung. Und da sagt Jesus, ich bin gekommen, mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Lösegeld, das erklärt Petrus uns nochmal deutlicher, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Also, der Tod am Kreuz Jesu ist das gezahlte Lösegeld für unsere Schuld und Sünde. Wir waren versklavt an Tod und an Teufel. Ja, wir selbst konnten uns nicht befreien. Keiner kann sich befreien. Jesus aus Liebe zu uns gekommen, um am Kreuz das Lösegeld zu bezahlen. Das ist der erste wichtige Begriff der Erlösung. Der zweite, das ist mehr ein juristischer Begriff, wir sind gerecht gesprochen. Gerecht sein vor Gott, das war das große Thema Israels. Natürlich durch das Gesetz, durch das Halten des Gesetzes. Aber sie haben auch alle erfahren, ich kann nicht alles halten, ich habe nicht alles gehalten. Denn Paulus erklärt und sagt, hör mal zu, wenn du an einer Stelle des Gesetzes schuldig geworden bist, dann hast du das ganze Gesetz gebrochen. Aber man hat es so versucht, wie es ging, und meinte, durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden. Paulus schreibt in Römer 3, dann alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das ist Gottes Richterspruch. Das ist jetzt rechtskräftig geworden. Wer Jesus angenommen hat in seinem Leben und mit Jesus lebt, der ist gerecht gesprochen durch den Richterspruch Gottes. Du bist gerecht. Da kannst du auch noch sündigen heute. Und wenn das passiert, was dann? Dann dürfen wir unsere Hände falten und unsere Knie beugen und sagen, Herr, vergib. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wie geht's weiter? Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, Buße ist nicht nur Vergebung, sondern Buße ist auch Reinigung. Also, das war das Zweite, ja, gerecht gesprochen. Und Paulus schreibt dann noch, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Welch eine Freude. Da kann man nur jubeln und jauchzen. Da kann man wirklich singen, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ja? Jetzt bin ich erkauft durch Jesu Blut und erlöst. Und jetzt bin ich auch noch gerecht gesprochen von Gott, sodass ich vor Gott erscheinen kann. Und jetzt habe ich Frieden mit Gott. In den Brüdergemeinden war früher mal dieses ein Anknüpfungspunkt für evangelistische Gespräche. So beim Kaufmann oder beim Bäcker oder irgendwo, wo man mit Leuten ins Gespräch kam. Dann haben die Geschwister der Brüdergemeinde gefragt, haben Sie Frieden mit Gott? Ja, das war die Anknüpfung, nicht schlecht. Ja. Und nun können wir sagen, wir haben Frieden mit Gott. Alle diejenigen unter uns hier, ihr, sofern ihr mit Jesus lebt. Und das Dritte, wir sind durch Jesus geheiligt. Und jetzt kommen zwei Dinge, die uns Christen gar nicht so sehr im Kopf sind oder in unserem Herzen sind, ja, die aber unbedingt zum Erlösungswerk Jesu dazu gehören. Wir sind durch Jesus geheiligt. Der Begriff heilig ist ursprünglich nur auf Gott angewandt worden. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Die ist dreifache heilig. Im Gegensatz zu der Heiligkeit Gottes ist jeder Mensch unheilig. Er ist verdorben, er ist sündig. Und damit ist der Mensch von Natur aus das Gegenteil von Gott. Gott ist heilig, der Mensch ist unheilig. Und da sagt Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17 im Johannesevangelium, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. Lest mal diese Tage jetzt, wo doch so ein bisschen ja, die Stimmung in Richtung Trauer geht, das hohepriesterliche Gebet Jesu, da stehen all diese Dinge drin, ja. Ganz wichtig, gerade an solch einem Sonntag wie heute. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. Also Jesus hat uns auf vielfältige Weise erlöst und das alles sind Einzelaspekte. Jetzt sind wir als Gläubige nicht nur erlöst, sondern wir sind auch geheiligt. Ja, und jetzt schaut ihr mal die Christen an. Ne? Schaut euch mal den Erwin Jeschenjak an. Kommt immer wieder was vor. Ne? Aber auch hier Buße, Umkehr und aufs Neue Vergebung und Reinigung. Heilig heißt aber auch noch abgesondert sein für Gott. Im alten Tempel in Jerusalem gab es heilige Geräte. Die waren heilig. Die Stadt Jerusalem wird als heilige Stadt an einzelnen Stellen genannt. Sie ist eine besondere Stadt für Gott. Und der Christ ist auch abgesondert von der Welt für Gott. Da ist das auch mit drin. Paulus schreibt, ihr seid nicht in der Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Christen sind seltsame Wesen dieser Welt. Eigentlich gehören sie nicht mehr hierher. Unser Bürgertum ist ja jetzt schon im Himmel. Aber wir sind nun mal in dieser Welt, wir brauchen noch Aufgaben haben für Menschen. Zu evangelisieren, sie zu Jesus zu rufen, ihnen zu dienen, wie wir es hier auch machen in diesem Haus, auf diakonische Weise. Aber deshalb kann Paulus so auf allen Briefköpfen im Neuen Testament schreiben, an die Heiligen in Ephesus. Ja, da waren solche und solche brave, treue, liebe Christen, die wirklich in der Heiligung lebten und andere, die vielleicht das manchmal ein bisschen ernst nehmen. Und trotzdem, ja, sie sind abgesondert von Gott. Sie gehören Gott, weil sie Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben. Und das ist eine Spannung. Denn da steht ja auch geschrieben, das dürfen wir auch nicht leicht nehmen. Jaget der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist eine lebenslange Aufgabe für uns. Schwestern und Brüder, und ich habe den Eindruck, in unserer Zeit wird heute dieses Thema vernachlässigt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die Heiligung. Das haben sie am Anfang der methodistischen Bewegung in den USA, die Methodisten, auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen ein heiliges Leben führen. Ich kenne viele Christen, die ihr Glaubensleben nur allzu sehr, allzu lax. Ob es im sexuellen Bereich ist oder mit Ehrlichkeit oder was weiß ich alles, ja. Jage der Heiligung nach. Wir müssen das so vorstellen. Wenn Gott uns als Glaubende, als Jesusgläubige anschaut, dann sieht er uns durch Jesus hindurch. Und als Erstes sieht Gott dann seinen heiligen Sohn. Und wir stehen hinter ihm. Und Jesus sagt, die hinter mir sind auch alle heilig, weil es meine Jünger sind, sie gehören mir. Ich habe mich für sie geheiligt. Welch eine Erlösung erleben. Da muss uns niemand heilig sprechen. Kein Mensch, keine Organisation, keine Kirche, nichts, nichts, nichts. Wenn Jesus sagt, du bist heilig durch mich, Halleluja, da können wir nur singen und jauchzen und uns freuen, dass wir Heilige sind, weil Jesus uns geheiligt hat. Das Vierte, durch Jesus sind wir verherrlicht. Haben wir auch nicht so vorne im Kopf oder auf unserem Herzen. Herrlichkeit, ach, im Griechischen ist es ein wunderbares Wort, diese Doxa. Die drückt so viel Schönes aus, so viel Erhabenes, so viel Reines. Es ist das reine Licht. Es ist etwas Glänzendes, diese Herrlichkeit. Bedeutet im weiteren Sinne auch Majestät. Bedeutet auch Hoheit. Und im Grunde genommen ist das dann alles eine Eigenschaft Gottes, gell? Die Herrlichkeit. Und wir beten auch im Vater unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Sie ist sein, die Herrlichkeit. Und der natürliche Mensch ohne Jesus, denn alle haben gesündigt und Mangel des Ruhmes oder die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Eigentlich könnte man das Unerlöstsein des Menschen auf einen Begriff reduzieren. Unerlöst zu sein heißt Mangel an Herrlichkeit. Gott sagt, du passt nicht zu mir. Du hast keine Herrlichkeit. Wieder betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie meine Herrlichkeit auch schauen. Hier sind wir wieder beschenkt von Jesus. So groß ist die Erlösung. So verzweigt, so vielfältig. Hier ist doch alles da, alles drin. Selbst Jesus hat seine Herrlichkeit vom Vater empfangen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Und Jesus hat von seiner Herrlichkeit seinen Nachfolgern gegeben. Wir haben empfangen Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Ach, da schauen wir auf uns. Wer bin ich eigentlich? Staub und Asche, dir bleiben nach nicht. Ach, es ist schwierig, auf sich selbst zu schauen. Ne? Kennt ihr das? Welch Glück ist, erlöst zu sein. Durch dich, Herr Jesus. Eine vollkommene Erlösung. Keine Angst, was nach dem Tode dann kommt. Keine Angst. Wie der alte katholische Pfarrer sagt. Wir sterben in die Vaterarme Gottes hinein. Ja, das fünfte. Es steht im Johannesevangelium, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist ein Geschenk. Wir können es mal so vorstellen. Es wäre doch schon viel von Gott, wenn er gesagt hätte so, ich erlöse dich, du wirst leiden und sterben, mein Sohn ist am Kreuz, dann bist du erlöst und du bist frei und jetzt kannst du leben. Leb ordentlich, nach meinem Willen, nach meinen Geboten. Und ich gebe dir auch noch den Heiligen Geist dazu, sonst kannst du es ja gar nicht. Und jetzt lebe hin. Wäre doch schon viel, nicht? Und Gott tut noch etwas hinzu und sagt, du, das ist mir zu wenig, sagt Gott. Ich will dich haben als mein Kind, als mein Sohn. Ich sag's mal, meine Tochter, ich will dich haben. Du sollst zu meiner Familie gehören. Ich will ganz nah bei dir sein. Gott sagt, ich will Vater für dich sein. Ich will dich führen. Ich will dich segnen. Ich will dein Leben reich machen. Ich will dein Leben fruchtbar machen. Dass du in meinem Sinne auch noch andere Kinder für mich gewinnst durch Jesus. Ist das nicht wunderbar? Und das ist ein Geschenk. Wer will sich das erwerben, ein Kind Gottes zu werden, durch seine eigenen Hände Arbeit oder Erbe und Reichtum oder was weiß ich, geht doch gar nicht. Wir sind einfach beschenkt. Einfach beschenkt. Und nicht nur das, geht ja nochmal auch nur weiter. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder Gottes, so sind wir auch Erben und Miterben Christi. Auch das noch. Ich bin gespannt. Miterben. Manche wissen, ich bin ja Angler, nicht? Ich sage, du, da steht doch was von einem Kristallsee in der Bibel. Ob ich da herankomme? Kristallsee kennt ihr doch nicht, der Offenbarung. Ja, also sind wir Kinder Gottes und Erben. Mir fiel gerade ein, diese Tage bei der Vorbereitung, wenn sich jemand neu bekehrt, und bei Freizeiten hatten wir immer Bekehrungen auch gehabt von Teenagern, und dann war für sie dann die ernsthafte Frage, ja, Erwin, aber wie ist das jetzt? Ich habe jetzt Jesus angenommen, gehöre ihm, ich will jetzt mit ihm leben. Und ich konnte es fassen und glauben. Aber was ist jetzt, wenn ich sündige? Bleibe ich dann noch ein Kind Gottes? War eine ernsthafte Frage. Und dann sagte ich, hört mal, ihr wisst doch, meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter. Wenn die als kleine Mädchen da draußen gespielt haben und haben da irgendwie eine Pfütze entdeckt oder haben sich gegenseitig mit Sand beworfen und kamen dann verdreckt rein, hat meine Frau die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie seht ihr dann aus, besudelt und voller Dreck? Meine Frage an die Jugendlichen war, waren sie immer noch unsere Kinder? Ja, haha. Und meint, dass es bei Gott anders ist? Wenn wir uns verdreckt und besudelt haben, dann sagt Gott, ich mache dich sauber. Ich reinige dich. Dann ging es noch weiter. Ich sage, und wisst ihr, wenn die Kinder mal ungehorsam sind, so ihr eigenes kleines Dickköpfchen schon haben, und wenn sie auf eigene Faust dann etwas tun gegen den Willen der Eltern, ich sage, und sind sie dann immer noch unsere Kinder? Ja, okay, bei Gott nicht anders. Dann sagt Gott, so, du darfst umkehren. Gott sagt, ich versuche dich zu überzeugen durch mein Wort, dass mein Wille besser ist als eine eigene Faust, nach der du leben willst. Ich helfe dir. Ja. In der Kindererziehung gibt es auch mal eine kleine Strafe, die muss manchmal auch sein und die hilft. Wir haben erfahren, wie wunderbar eine Strafe geholfen hat. Kann auch bei Gott mal so etwas vorkommen, nicht? Aber wie wunderbar. Er bringt uns zurecht, er macht uns sauber, er bringt uns zurecht. Und wir bleiben Kinder Gottes, sofern wir mit Jesus in Verbindung bleiben. Und das sechste, letzte Geschenk. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben. Auch das ein Geschenk. Schwestern, Brüder, Freunde, Gäste, wer ihr auch hier seid und die in den Zimmern. Die Erlösung Jesu ist so umfangreich, da fehlt aber auch gar nichts, aber auch gar nichts. Und das andere, man kann nichts hinzufügen. Weil was wir tun können hier, passt niemals für eine Erlösung, weil wir selbst im Sumpf steckten vor der Bekehrung. Die Gabe des ewigen Lebens. Ja, wir sind sterblich. Johann haben deine Inge zu Grabe getragen, nicht? Am Freitag. Wir sind sterblich alle. Und doch. Das ewige Leben ist durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt. Wir haben das ewige Leben und freuen uns auf die zukünftige Offenbarung, wenn wir dann beim Herrn sein werden und all die anderen sehen werden. Und deshalb kann Paulus schreiben in Römer 8. Also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und auch kein Ort der Läuterung, wo du Angst haben musst, jetzt muss ich noch was abbüßen oder ich muss noch auf schmerzhafte Weise gereinigt werden. Gibt es nicht. Diese Lehre entstand erst um 1430. 1400 Jahre gab es die Lehre gar nicht. Jetzt erst. Und dann wurde sie 100 Jahre später auf einem Konzil in Florenz festgeschrieben, 1542 sowas. Okay. Ach, das gehört auch alles zur Wahrheit, das Evangelium. Es fällt mir schwer, diese Dinge auszusprechen, glaubt ihr das? Aber wir müssen das Evangelium hervorleuchten lassen. Diese vollkommene Erlösung durch Jesus. Ich fasse nochmal zusammen. Also was sind wir? Erstens mal erlöst, erkauft durch sein Blut. Wir sind gerecht gesprochen von Gott, weil wir mit Jesus leben, durch Jesus erlöst sind. Das Dritte, wir sind geheiligt durch Jesus. Wir sind verherrlicht durch Jesus. Wir haben durch Jesus die Gotteskindschaft, wir sind Erben. Und wir haben durch Jesus das ewige Leben. Wie steht es im Neuen Testament, im Johannesevangelium 1. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer hat unter euch oder in den Zimmern Jesus noch nicht ganz persönlich mal aufgenommen, gesagt im Gebet, Herr, Heute ist der Tag, wo ich ernst mache. Ich bringe dir all die Irrungen und Wirrungen meines Lebens. Du weißt besser über mein Leben Bescheid als ich selbst. Aber Herr, ab heute will ich dein sein. Und ich glaube dein Wort. Wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinweg. Und wer dich aufnimmt, empfängt ewiges Leben. Wer unter euch das noch nicht getan hat, den lade ich hier mit dem Namen Jesu Christi ein, ein Jünger Jesu zu werden und vollkommen erlöst zu sein. Amen.